ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ihr hört Isso, den Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
Und mit der lieben Julia Rohrmoser. Heute mal wieder ohne dreifach R.
Ja, sehr schön. Muss man auch mal variieren. Ne? Ja. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja. Wir sprechen heute über ein Thema, auf das ich schon sehr, sehr gespannt bin. Artenvielfalt bzw. Nachhaltigkeit. Und wie beides mit unserer Ernährung zusammenhängt. Das muss man sagen, hört sich jetzt wahrscheinlich im ersten Moment super komplex an, ist es wahrscheinlich auch. Aber wir haben dafür natürlich einen Nachhaltigkeitsprofi eingeladen, der uns all unsere Fragen beantworten kann, ne Achim?
Ja, wir haben heute einen sehr bekannten Gast, der gar nicht so leicht zu erreichen ist. Entweder ist er nämlich in den Urwäldern Papua-Neuguineas unterwegs, um Vulkanhühner zu erkunden. Er ist im ewigen Eis der Antarktis, um die Forschungsstation Neumeier 3 zu besuchen. Oder er erklimmt in der Wüste Gobi 400 Meter hohe Dünen, um ihren Gesang aufzuzeichnen. Über 120 Länder auf allen Kontinenten hat er auf seinen Expeditionen bereits bereist, um uns überwiegend im Fernsehen über unsere große, weite, schöne Welt zu informieren. Er ist einer der bekanntesten und renommiertesten Wissenschaftsjournalisten Deutschlands. Für seine Arbeiten und für sein Wirken wurde er bereits mit zahlreichen namhaften Preisen ausgezeichnet. Um alle aufzuzählen, bräuchten wir ehrlich gestanden eine eigene Podcast-Folge. Und die Universität Bayreuth verlieh ihm für seine Leistung unter anderem in den Gebieten Geowissenschaften und Ökologie die Ehrendoktorwürde. Er engagiert sich für zahlreiche Bereiche zum Schutze unserer Erde. Unter anderem setzt er sich intensiv für die biologische Artenvielfalt ein. Und weil ich nicht weiß, wie lange unsere Verbindung hält, fasse ich mich diesmal kurz. Lieber Dirk Steffens, wie immer eine Frage vorneweg. Wo steckst du gerade?
Ich stecke gerade in der Sprecherkabine des Landesstudios von RTL in München und über mir, also ein Stockwerk über mir, steht mein Bürostuhl in der Geo-Redaktion, für die ich arbeite.
Also es ist eigentlich eine kleine Expedition.
Die ja, klar.
Wir müssen uns um die Verbindung müssen wir uns keine Gedanken machen.
Ja,
hallo Dirk. Ja, schön, dass du bei uns bist. Wir freuen uns sehr. Eines deiner großen Herzensthemen ist ja der Artenschutz, und in der Recherche im Vorfeld habe ich mehrfach gelesen, es gibt die biologische Artenvielfalt, es gibt den Artenschutz. Um ehrlich zu sein, weiß ich da keine Differenzierung oder wie sich das jetzt unterscheidet. Und warum ist dir der Artenschutz oder die Artenvielfalt so wichtig?
Okay, also du hast dir eine Frage ausgedacht, die komplex genug ist, um damit den gesamten Podcast zu füllen. Also du musst keine weitere Frage stellen, wenn ich das umfassend beantworte. Ich fange mal simpel an. Also in der Wissenschaft spricht man von Biodiversität. Und Biodiversität, das ist der korrekte Fachausdruck. Und Biodiversität setzt sich aus drei Dingen zusammen. Das ist zum einen die Artenvielfalt, die wir immer so populär synonym benutzen. Artenvielfalt ist, wenn du einfach alle Tiere, Pflanzen, Pilze und so zusammenzählst. Wie viel gibt's davon? Das ist Artenvielfalt. Aber Biodiversität ist mehr, weil sie auch noch umfasst die Vielfalt der Lebensräume. Also Lebensräume, Ökosysteme in einem Moor, in der Wüste, in Baumwipfeln. Es gibt ja tausende verschiedene Ökosysteme. Die muss es auch in der gesamten Vielzahl geben, damit es die ganze Biodiversität gibt. Und als drittes gibt es die Vielfalt der Gene, also innerhalb der einzelnen Lebewesen. Also du und ich, wir gehören zwar beide zu der Art Homo sapiens, wir sind Menschen, aber trotzdem haben wir ein bisschen unterschiedliche Gene. Wir machen die Welt vielfältig damit. Und das ist ja wichtig für die Evolution, und damit so eine Art wie Homo sapiens sich gesund fortpflanzen kann, muss es immer diese kleinen genetischen Unterschiede geben. Mutation, Selektion, also die ganzen Dinge an der Evolution. Also nochmal simpel gesagt, zusammengefasst, du musst die Vielfalt der Gene, die Vielfalt der Lebensräume und die Vielfalt der Arten. Zusammengefasst ist Biodiversität, das ist der wissenschaftliche Ausdruck. Aber im normalen Deutsch, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dann sprechen wir einfach immer nur über Artenvielfalt. Und das finde ich auch völlig in Ordnung.
Also kann man sagen, je bunter die Welt, desto besser ist es eigentlich.
Ja, so ist es, denn da muss man einmal ins Grundprinzip der Evolution zurückdenken. Also was ist eigentlich Evolution? Survival of the fittest heißt nicht Überleben des Stärksten, ganz und gar nicht, sondern Überleben des Anpassungsfähigsten bedeutet das. Die Lebensumstände verändern sich ja. Also stell dir vor, du bist irgendein Affe, lebst auf einem Baum in einem Urwald und dann verändert sich langsam das Klima. Und aus dem Wald wird erst eine Savanne und dann vielleicht sogar ein Trockengebiet. dann sind deine Kletterfähigkeiten und deine Fähigkeiten, sehr viele grüne Blätter in deinem dicken Bauch, sage ich jetzt als Affe, ne? Also Gorillas zum Beispiel haben so einen riesen dicken Bauch.
Stimmt
oder
auch so, also auch als Nicht-Affe habe ich einen relativ dicken Bauch.
Ja, aber Gorillas zum Beispiel haben einen sehr dicken Bauch, weil die halt immer diese grünen Blätter im Regenwald fressen. Wenn sich der Lebensraum mal jetzt verändert, dann kannst du mit diesen Fähigkeiten, die dich im Regenwald fit machen, in der Wüste oder in der Savanne überhaupt nicht überleben. Also du musst dich verändern. Und das funktioniert unter anderem durch Mutation. Also deine Kinder sind ein bisschen anders als du. Und wenn das in die Richtung mutiert, dass die vielleicht längere Beine haben und besser laufen können, dann haben sie in der Savanne bessere Überlebenschancen als die Vorfahren aus dem Regenwald. Das ist Mutation und das kann nur funktionieren, wenn es verschiedene Gene gibt. Und da kann man Eigenschaften sehr günstig paaren im buchstäblichen Sinne. Und vielleicht kennst du ja den Spruch, wenn zwei Menschen sich verlieben ineinander. Und jetzt mal biologisch gesprochen, in diesem Fall geht es dann tatsächlich nur um Mann und Frau, weil es um biologische Fortpflanzung geht. Wenn die sich gut riechen können, dann heißt das, dass deren Pheromone gut aufeinander passen. Da gab es mal eine coole Studie, die hat gezeigt, es ist dann tatsächlich ein Mann und eine Frau, deren Genset besonders gut zueinander passen. Die sind da besonders resistent gegen Krankheiten, die Kinder zum Beispiel. Also da passen die Gene gut zusammen. Also brauchst du Vielfalt, damit die einzelne Art in einer sich verändernden Welt besonders resilient, besonders widerstandsfähig ist. Also du hast es im Grunde in deiner Frage schon gesagt und ich habe es jetzt einfach nochmal ein bisschen komplizierter wiederholt, um einen schlauen Eindruck zu machen.
Ich muss trotzdem nochmal eine kurze Frage stellen. Schafft man denn nicht diese Vielfalt oder die Diversität durch eigentlich eine Problemstellung, also dass sich gerade was verändert und man gezwungen wird oder die Biologie sich anzupassen?
Ja, aber Leben insgesamt ist ja ein Problem. Das spürt man morgens, wenn man aufstehen muss, wenn der Wecker klingelt, aber kann man auch biologisch-wissenschaftlich so sagen. Das Leben insgesamt ist ein Problem. Es muss sich nämlich immer an die Bedingungen anpassen, in der das Leben gerade stattfindet. Und deshalb sieht ein Tier in der Wüste Gobi anders aus als ein Tier im Amazonas-Regenwald, weil es eben sich anpassen muss. Also das Leben ist eine ständige Herausforderung der Anpassung. Und ja, genauso wie du sagst, ist es.
Ich muss noch einmal ganz kurz, weil Achim hatte ganz am Anfang nämlich auch noch eine Frage gestellt und zwar, warum dir der Artenschutz besonders am Herzen liegt. Ich glaube, das wurde jetzt noch nicht beantwortet.
Naja, auf die Frage, warum mir das so wichtig ist, gibt es zwei Antworten. Die eine ist die sachliche. Also die Artenvielfalt ist das Lebenserhaltungssystem auf dem Raumschiff Erde. Stellt euch die Erde wie ein Raumschiff vor. Ne? Wir sausen durch ein Universum, in dem man nicht leben kann. Alles ist kalt, dunkel, lebensfeindlich. Es gibt nirgendwo Leben außer auf diesem kleinen blauen Raumschiff. Und wie jedes gute Raumschiff, wie jedes Star Wars Raumschiff, wie das Raumschiff Enterprise, gibt es auf diesem Raumschiff auch eine riesige Maschine, die produziert das, was wir essen, was wir trinken, was wir atmen und alles, was wir sonst so zum Leben brauchen. Das ist eine riesige, komplexe Maschine. Und diese Maschine hat hier Millionen Bauteile. Und diese Bauteile heißen Nasenaffe, Fadenwurm, Kieselalge, Mammutbaum. Also es sind die anderen Lebewesen, die uns als Lebewesen am Leben erhalten. Also zum Beispiel, also dass du Sauerstoff atmen kannst in deiner Atemluft, verdankst du den Photosynthese treibenden Lebewesen im Meer und natürlich auch ein bisschen den Wäldern. Sowas ist notwendig. Und wenn du aus diesem Lebenserhaltungssystem, deren Bauteile Millionen verschiedene Tiere und Pflanzen sind, jeden Tag ein paar Bauteile rausbrichst, dann machst du diese Maschine kaputt. Und irgendwann ist das ganze Lebenserhaltungssystem kaputt und dann stirbt die Besatzung dieses Schiffs, also wir. Und im Moment ist eben leider die traurige Tatsache, dass wir schätzungsweise 150 Arten pro Tag verlieren. Also es ist so wie auf dem Raumschiff Enterprise, einer wird irre von der Mannschaft, geht jeden Tag in den Maschinenraum und haut da 150 Bauteile raus. Den würden wir natürlich sofort irgendwo einsperren, damit er nicht alles kaputt macht. Auf der Erde ist es aber leider nicht so. Wir alle kollektiv, die gesamte Menschheit, killt 150 Arten am Tag. Das ist selbstmörderisch, das ist der sachliche Grund. Und der andere, das kann man in einem Satz sagen, ich liebe Tiere.
Das reicht schon. Was sind denn die größten Artenkiller in der Landwirtschaft sozusagen? Oder also kann man das so sagen?
Ja, du hast die Antwort selbst gesagt. Die größten Artenkiller auf der Welt der größte Artenkiller der Welt ist die Landwirtschaft. Und zwar nicht, weil Bauern und Bäuerinnen morgens aufwachen und böse Gedanken haben, ganz und gar nicht, sondern die müssen ja mal ihren Laden am Laufen erhalten und müssen gucken, dass sie möglichst viele Nahrungsmittel produzieren. Es ist die Art, wie wir das tun. Die Wissenschaft hat uns inzwischen gezeigt, dass die Art, wie wir die Nahrungsmittel produzieren, das größte ökologische Problem auf diesem Planeten ist. Also klar, Kohlekraftwerke, Fernflüge und all das andere ist auch nicht toll, aber das sind alles nachgeordnete Probleme. Der größte Öko-Impact überhaupt ist die Landwirtschaft, also die Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren. Und ich will damit noch gar nicht sagen, welche. Da kann man geteilter Meinung sein. Also es geht nicht darum, esst ihr jetzt gerne mal eine Bratwurst oder nicht aus echtem Fleisch. Ja, das ist gar nicht so sehr die entscheidende Frage. Im Moment ist die entscheidende Frage, wie wird das, was wir essen, was wir im Supermarkt kaufen, produziert? Weil dafür am meisten Fläche verbraucht wird. Das ist für den Klimawandel ganz schlimm. Das ist für das direkte Artensterben ganz schlimm. Das ist für die Erschöpfung der Böden ganz schlimm. Also da gibt es eine ganze Kette von Sachen. Die Art, wie wir Landwirtschaft betreiben, das ist tatsächlich die größte Bedrohung für unsere Art.
Kann ich denn durch meine Ernährung oder die Auswahl der Lebensmittel etwas für den Artenschutz tun?
So wie du fragst und so wie ich dich kenne, weiß ich, dass du die Antwort im Grunde ja auch schon kennst. Natürlich ist die Antwort ja.
Du bist ein Fuchs.
Ja, und was du ja wirklich wissen wolltest, weil du ja auch ein Fuchs bist, ist, welche Art von Nahrungsmitteln sollten wir kaufen, wenn wir mal ökologisch über Nahrungsmittel nachdenken? Ja. Die erste Antwort ist erschütternd banal, man traut sich kaum, sie zu sagen, kauft Bioprodukte. Denn Bioprodukte sind tatsächlich für die Umwelt und auch für die Artenvielfalt besser. Also mal ganz simpel gesprochen, kaufst du dir Bratwürste, also das sind jetzt so Schätzwerte, ne? Wenn ich mir 5 Standard-Schweinebratwürste kaufe, dann geht dafür ungefähr 1 Quadratmeter Regenwald drauf. Kaufe ich mir die Bratwürste mit Ökosiegel aus nachhaltiger Produktion, dann geht dafür überhaupt kein Regenwald drauf, sondern das Futter für die Schweine, für die Wurst wird hier produziert. Also das macht einen großen Unterschied. Auch wenn ich weiß, dass nicht alle den Siegeln trauen, dass die Siegel dann intern manchmal auch nicht so mega glaubwürdig sind. Da gibt es dann hier mal ein Skandälchen und da mal eine Frage, das stimmt alles? Aber trotzdem ist jedes Ökosiegel besser als gar kein Ökosiegel. Also wenn man in den Supermarkt geht und ich versuche wirklich mich dran zu halten, immer wenn ich die Wahl habe, kaufe ich irgendwas, was ein Ökosiegel hat. Und da gibt es bessere und schlechtere, aber man muss sich auch nicht verrückt machen und jetzt alle 7000 Ökosiegel auswendig lernen und genau wissen, welches was kann. Also das ist schon mal ein erster Schritt. Und dann ist natürlich dann doch auch ein bisschen die Frage, was esse ich? Und da muss ich sagen, wäre eine gute Empfehlung, so wie meine Oma es noch gemacht hat, zurück zum Sonntagsbraten, wenn es um Fleischkonsum geht. Also wenn du Rindfleisch isst, für ein Kilo Rindfleisch brauchst du 10, 20, ach weiß ich, ich habe neulich sogar mal gelesen, 160 Mal so viel Fläche wie für Kartoffeln. Also kann man sich überstreiten über diese Zahlen, hängt ja auch vom Boden ab. Aber du brauchst zur Produktion von Kalorien in Fleisch immer die vielfache Fläche, wie für das Äquivalent der Kalorien in vegetarischer Ernährung. Ich will damit nicht sagen, kein Fleisch essen, aber ich will damit sagen, wenn du dir morgens schon das Mettbrötchen reinklopst, mittags in der Frittenbude die Frikadelle und dann abends auch noch sagst, so jetzt habe ich mal Hunger, möchte mal ein Schnitzel essen und das ziehst du mehrfach die Woche durch, dann verhältst du dich wirklich, wirklich umweltschädlich. Es geht nicht um gar nichts, sondern es geht um bewusst ein bisschen weniger Sonntagsbraten und dann möglichst auch noch aus vernünftiger Haltung.
Das ist für mich ein echtes Argument. Also das, was du sagst, dass das, naja, sagen wir mal, ein Quadratmeter Urwald, Regenwald dafür drauf geht, das wäre für mich tatsächlich als, das ist kein Geheimnis, ich komme aus einer Metzgerfamilie, zu sagen, okay, das ist für mich ein echter Grund, auch längerfristig tatsächlich mal noch intensiver drauf zu achten.
Ja. Also wenn wie man gesagt, solche ich will keinen im Fleischgenuss ausreden, ich esse selber ab und zu gerne Fleisch. Ne? Also es geht hier nicht um, ich finde es auch immer verrückt, was für eine Ideologie auf Essensgewohnheiten inzwischen draufgepropft wird. Da wirst du gefragt, hey, bist du Vegetarier? Und wenn du dann sagst, dann sage ich so, nee, meine Mama kocht immer Weihnachten diese eine Gans. Ich esse einmal im Jahr eine Weihnachtsgans. Bist du dann noch Vegetarier oder bist du dann schon auf das Lager Mordor, also auf die Seite des Bösen gewechselt, wenn du einmal Fleisch isst? Aber wenn man sagt, okay, einmal Fleisch essen im Jahr ist okay, ist dreimal Fleisch essen im Jahr dann auch noch okay, weil man ja auch noch Geburtstag hat und Ostern, da kocht vielleicht die Tante. Also man macht sich irre mit diesen Kategorien und mit diesen Fragen. Und wenn jemand anderen fragt, bist du Vegetarier, dann muss man eigentlich sagen, diese Frage ist so scheiße, die zieh doch bitte mal zurück, weil es die falsche Frage ist.
Aber jetzt vielleicht mal, gibt es denn auch auf der Pflanzenseite einen Anbau, der eher so Mordor ist? Also wo man sagt, das ist ja also nicht nur die tierische oder die Produktion von tierischen Produkten, sondern auch es gibt im Pflanzenbereich vielleicht auch was, wo man sagt, oh, das steht dem Artenschutz entgegen. Oder
der. Ja, hier erkennen wir wieder den Fragefuchs, der ja genau weiß, dass es so ist. Und
wir haben ja auch einen Antwortfuchs.
Ich habe mir zwar keine Antwort gegeben, aber wir könnten sie wahrscheinlich gemeinsam singen, denn du weißt es auch. Natürlich ist eine, ist eine Avocado aus Standardanbau, was Energie- und Wasserverbrauch mit der Klimawirkung anbelangt, spielt schon in ähnlichen Kategorien wie Fleisch. Da gibt es natürlich große Unterschiede. Und mit einer simplen Regel, die wir auch alle kennen, nämlich mit regional, saisonal, kann man da schon eine Menge besser machen, als wenn man jetzt jeden Tag Kaffee, großes Thema, morgens die 5 Liter Kaffee reinkippt, den billigsten Kaffee, nicht drauf geachtet hat, wo der herkommt oder wie der angebaut ist. Wenn man sich dann auch noch viel Schokolade reindrückt, Kakao ist ein anderes sehr großes Thema, zwischendurch Avocados isst und nur exotische Früchte, dann ist man so klimatisch, ökologisch auch nicht viel besser drauf als ein Bratwurstliebhaber. Insofern ist deine Frage natürlich sehr berechtigt. Ja, auch da gibt es große Unterschiede, was ich esse und vor allen Dingen auch, wann ich es esse.
Fragefuchs ist sehr zufrieden. Ich habe gleich noch eine Frage, die ich vielleicht da dran hänge. Gibt es denn Lebensmittel sozusagen des guten Gewissens, wo du sagst, das ist eigentlich so ganz grundsätzlich ein Produkt, wo man sagen kann, ja, das kann man gut vertreten?
Natürlich. Ich meine, gehen wir mal zu Grundnahrungsmitteln. Also eine Kartoffel aus der eigenen Region, die dann vielleicht noch aus dem Ökoanbau kommt, dagegen ist nun wirklich nichts zu sagen. Denn man muss ja jetzt auch ehrlich sein. Also wir sind Menschen, wir müssen essen. Das heißt, wir müssen Naturressourcen verbrauchen. Wir haben ja gar keine andere Wahl. Also wir atmen, trinken und essen. Und wenn wir darauf nicht verzichten, also sterben wollen, dann müssen wir ja irgendwas verbrauchen. Und dann ist zum Beispiel das, was der Bauernhof aus der Region anbauen kann, ohne dafür jetzt wie irre Pestizide und Herbizide aufs Feld zu streuen, eine gute Sache. Mais ist nicht so eine gute Sache, auch wenn daneben anwächst. So ein Maisfeld ist ökologisch nicht so viel wertvoller als ein Parkplatz, weil unter dem Mais nichts wächst, weil die Pflanze ja auch gar nicht hierher gehört, weil sie nicht blüht, also richtig so, das macht auch nicht viel für die Insekten. Also und dann wird es geerntet, dann wird es auch noch zu Biogas verarbeitet und dann liegt der Acker auch noch in der sogenannten Nacktbrache. Also wenn du irgendwas aberntest und die Erde ist dann offen zu sehen. Das ist zum Beispiel eine Art von Landwirtschaft, die hat man zwar immer traditionell so betrieben, aber das ist nach neuestem Wissensstand nicht mehr clever, weil die Bodenerosion wirklich zu einem massiven Problem wird. Überhaupt ist das Thema Boden total faszinierend und da wächst ja unsere Nahrung.
Und könntest du vielleicht auch so ein kleines Lebensmittel-Ranking mit wenig CO2-Ausstoß machen? Also zum Beispiel jetzt die Top 3 der Lebensmittel, wo du sagst, guck mal, das sind die Lebensmittel, die man wirklich komplett mit gutem Gewissen essen kann. Also wir hatten ja jetzt schon Kartoffeln gehört, aber vielleicht noch so ein paar andere.
Ja, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil die Umstände der speziellen Produktion sind natürlich immer unterschiedlich. Und außerdem gibt es wahrscheinlich zig verschiedene Studien dazu und dann natürlich auch viel Glaube. Aber bleiben wir mal bei regional, saisonal. Und das gibt dir auch vor, was du ganz gut essen kannst. Wenn du sowas wie die Kartoffel nimmst, heimisches Gemüse ist sicherlich immer eine gute Wahl. Aber regional macht auch nur Sinn, wenn man es auch saisonal macht. Also ein ganz fieses Beispiel. Meine Lieblingsfrucht ist ja der Apfel zum Beispiel. Ne? Der Apfel aus der eigenen Region ist super. Aber nur bis ungefähr Weihnachten oder Januar. Weil du die Äpfel in Deutschland ja im Herbst erntest, musst du sie kühl lagern, wenn du dann im Mai oder Juni des Folgejahres auch noch Äpfel verkaufen willst. Und die CO2-Bilanz durch diese Kühlhäuser kann unter Umständen so scheiße sein, dass im Februar oder März oder April der aus Neuseeland importierte Apfel vom anderen Ende der Welt eine bessere CO2-Bilanz hat als der heimische Apfel, der auf dem Hof nebenan gewachsen ist. Deshalb sage ich immer regional und saisonal. Also wenn man nur eins von beiden beachtet, hilft das nichts. Saisonal kann ja heißen, ein ganz schlimmer Bauernhof, der alles falsch macht, aber richtige Saison. Regional kann heißen, okay, das ist zwar der Apfel von dem Biobauern nebenan, aber der musste den so lange ins Kühlhaus schmeißen, dass die CO2-Bilanz dann auch wieder im Eimer ist. Also regional, saisonal ist die Faustregel. Und da kann man sich ein persönliches Ranking nach eigenem Geschmack dann erstellen, welche Top 3. Okay. Für mich gehört der Apfel natürlich dazu. Kartoffeln mag ich auch mega gern. Ist langweilig, aber ich bin halt so eine Kartoffelnase. Ich bin auf einem Bauerndorf groß geworden. Das finde ich super. Und dann ist es natürlich auch bei dem Brot so, das Getreide, unser täglich Brot gibt uns heute auch. Ich bin auch ein sehr großer Brotliebhaber. Dass man da guckt, Mensch, wo kommt dieses Brot eigentlich her? Ist das so eine Industriebäckerei? Kommen da eventuell die Zutaten aus China? Oder ist das wirklich mit regionalem Zeug produziert? Also Apfel, Kartoffel und Brot. Und damit kommt man ja schon relativ weit. Das wäre mein Ranking.
Sehr cool. Wie ernährst du dich jetzt zum Beispiel auf Reisen, wenn du unterwegs bist? Passt du dich dann sozusagen einfach den regionalen Lebensmitteln im Land dann an? Oder Wie macht man das, wenn man unterwegs ist?
Ja, was willst du machen? Ne? Also wenn du in großen Städten im Ausland bist, dann kannst du natürlich deinen persönlichen Ernährungsstiefel mehr oder weniger konsequent durchziehen. Aber wir waren jetzt gerade für unsere neue Geo-Expedition in Uganda und haben über neue Proteinquellen nachgedacht. Und dort werden traditionell Heuschrecken geerntet. Also die stellen so große Heuschreckenfallen auf, machen nachts Licht an und die Heuschrecken fallen dann so in Tonnen. Und dann habe ich eben Heuschrecken gegessen, um das zu produzieren, weil es das ist, was es dort gibt. Und dann gibt es natürlich Regionen, gerade für mich, der beim Fleischkonsum versucht, immer sehr bewusst zu sein, wenn du in die Mongolei fährst und in einer Jurte irgendwo in der Wüste Gobi pennst, das ist eine Region, in der kann man keinen Ackerbau betreiben, weil der Boden zu arm ist dafür. Aber du kannst extensive Viehwirtschaft betreiben. Das heißt, Nomaden mit ihren Viehherden können da mal durchziehen und das kärgliche Gras wird dann so ein bisschen abgefressen und dann ziehen die weiter. Aber der Boden gibt zum Beispiel das gar nicht her, dass du da jetzt Weizen anbaust oder sowas. Ne? Da isst du dann natürlich auch besonders viel Fleisch. Oder um es noch extremer zu machen, geh mal zu den Inuit. Die sind in der Region, da wachsen ja überhaupt keine Pflanzen. Und die essen fast nur Fleisch. Sind das deshalb schlechte Menschen? Natürlich nicht.
Also dann musst du aber auch eine gute Diversität haben, was dein Mikrobiom, also deine Darmflora anbelangt, dass du dann auch gleich was drehen kannst. Weil also ich, wenn ich das höre, ich würde wahrscheinlich erstmal ein paar Tage flach liegen, weil ich das überhaupt nicht vertrage oder weil ich das überhaupt nicht gewohnt bin. Also hast du da Probleme?
Ja, das Mikrobiom im Darm ist natürlich sowieso ein interessantes Forschungsfeld. Ich weiß leider viel zu wenig darüber, aber ich kann viel praktische Erfahrungen beisteuern. Also die Zahl der Durchfallerkrankungen, die ich schon hatte, die ist legendär. Also ich bin mal im Tropeninstitut in Hamburg am Hafen, im Robert-Koch-Institut mal mit den Worten begrüßt worden, ach, siehst schon wieder. Wir haben schon überlegt, ob wir ihm mal einen Preis verleihen als der mit den meisten unbekannten Krankheiten. Und das,
oha.
Und das hängt natürlich ganz viel eben mit Ernährung zusammen, mit dem, was man isst. Das Biom im Darm stellt sich ja darauf ein, was man immer so isst. Ne? Die Vielfalt des eigenen Essens generiert dann auch die Vielfalt des Lebens im eigenen Darm. Und wenn man dann was isst in einem anderen Land, was man vorher noch nie gegessen hat, dann können da vielleicht ein paar Keime drin sein, mit denen die eigene Darmflora überhaupt nicht zurechtkommt. Und was hat man dann? Ja, Flitzkacke und dann sitzt man den Tag über auf dem Klo. Und das war manchmal aber auch so schlimm, dass ich mich dann mit Antibiotikum behandeln musste. Und das ist wiederum eine ganz doofe Sache, denn dann machst du ja deine ganze Vielfalt wieder kaputt mit diesem Mittel. Also ist das eine halblustige Geschichte. So, ja, man kann viel essen und ist viel gewohnt, aber man macht sich auch ein bisschen was kaputt auf Dauer.
Aber du tust auch selber viel für die Diversität, also für deine eigene, um dich anzupassen. Also das, was du quasi im Artenschutz dann nach außen trägst und auf das, was du Wert legst, machst du eigentlich ja auch selber.
Ja, du könntest auch sagen, ich trage viele Keime und Krankheitserreger um die Welt im Negativen. Das eine gehört ja zu dem anderen dazu. Also, aber grundsätzlich ist, wenn man das Leben allgemein betrachtet, ist es so, wie du sagst. Also Vielfalt und auch der Austausch ist ganz wichtig, damit das Leben insgesamt resilient ist. Also man ist einfach, wenn sich Leute aus einem Dorf in irgendeinem abgeschiedenen Tal immer nur untereinander fortpflanzen, also Inzucht haben, dann werden die anfälliger für Krankheiten und das ist ja bekannt, das ist ja ein wissenschaftliches Fakt. Und wenn Menschen ihre Gene weitflächig und oft austauschen, also wenn da auch mal jemand heiratet mit einem anderen Kontinent und eine andere Hautfarbe und eine andere Kultur, dann ist das für alle gut.
Wie schön.
Bist du eher so der Straight-Edge-Typ, der sagt so, also das geht bei mir überhaupt nicht und da achte ich auch drauf und da bringt mich auch kein Natur- und Urvolk der Welt irgendwie drauf, das zu vertilgen, oder bist du frei und probierst vieles aus?
Ich mache das ja schon jetzt länger, als ihr zurückdenken könnt in eurem Leben. Also meine erste Expedition habe ich vor über 30 Jahren gemacht und bin seitdem ständig auf der Welt unterwegs. Und das sind natürlich auch so Phasen. Am Anfang ist diese Abenteuerlust natürlich auch so riesig. Da probiert man alles und findet das natürlich auch lässig. Also eine der schrägsten Sachen, kann ich mich noch gut erinnern, ich war im Regenwald in Venezuela unterwegs mit Indigenen und dann haben die angefangen, ja, wir müssen noch was zum Essen fangen. Und was haben die gefangen? Vogelspinnen. Und die sind verdammt groß, ne? Das sind so handtellergroße Spinnen und die wurden dann so in Blätter eingewickelt und mit ins Lager genommen. Und auch die Zubereitung dieser Spinne, also du hast ein Lagerfeuer, in der Mitte vom Feuer liegt ein Stein, ein heißer Stein. Und dann machen die mit dem Daumennagel ein Loch in den Chitinpanzer der Spinne, legen die dann auf diesen heißen Stein, da werden dann die Haare abgeflammt und die kocht natürlich innerlich so ein bisschen und du hörst dann so ein kleines Pfeifen durch dieses Loch, das die mit dem Daumennagel reingeknipst haben. Und dann reißt du die Beinchen aus und isst die Spinnenbeine. Also da ist so weißes Fleisch dran. Das ist so ein bisschen krebsartig, krabbenartig, aber da muss man sich schon echt überwinden. Also das
ist
so ein schräges Zeug, habe ich natürlich.
Ein Hummer.
Ja. Man muss sich dann immer einreden, okay, es ist ein Hummer, ist ein Hummer, ist ein Hummer. Aber woher kommen die Haare? Woher kommen die Haare auf meiner Zunge?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, herrlich. Wow, das war auf jeden Fall richtig spannend. Habe ich immer noch gerade Gänsehaut. Um einmal ein bisschen langsam so zum Schluss zu kommen. Also deswegen Hand aufs Herz auf dein großes Umweltschützerherz.
Wir haben doch gerade erst angefangen.
Ja, finde ich
ja, man
auch.
Denkt, man
ich
denkt
auch.
Das immer, aber wir sind tatsächlich schon lange dabei. Man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Nein, aber womit sollten wir denn jetzt nochmal abschließend ganz konsequent sein?
Also, liebe Leute, esst einfach nicht zu viel Fleisch. Und wenn ihr Fleisch essen mögt, dann achtet darauf, wo das herkommt. Also nicht unbedingt Rindfleisch, das ist in der Produktion energetisch, klimatisch betrachtet das Ungünstigste. Achtet darauf, dass das aus einer ökologischen Haltung kommt. Und es gibt natürlich auch viele andere ökosensible Produkte, Kaffee, Kakao und Avocado seien hier jetzt mal stellvertretend genannt. Nicht zu viel davon. Also sinnloser, stumpfer Konsum ist immer eine schlechte Wahl. Und die schöne Faustregel, saisonal, regional, damit kommt man schon relativ weit. Und macht euch nicht verrückt mit den ganzen verschiedenen Siegeln. Also esst, was ihr gerne mögt, aber kauft nicht sinnlos immer nur das Billigste.
Das Highlight der Woche.
Und jetzt hätten wir eine Sache noch fast vergessen. Und zwar ist es das Highlight der Woche, was immer von unserem Gastexperten kommt. Das also von dir. Hast du uns was mitgebracht, lieber Dirk? Was wäre
ja,
dein Highlight
der Woche? Man würde jetzt ja denken, dass jemand wie ich, der beruflich reist, hier irgendwie mit einer Jackfruit oder irgendwelchen total abgespaceden Sachen um die Ecke kommt. Aber nein, ich bin aufgewachsen in dem Dorf Assel-Amor im Landkreis Stade in Norddeutschland. Und da ist das alte Land in der Nähe und das ist das größte Obstanbaugebiet Europas. War es jedenfalls damals. Ich weiß nicht, ob es das immer noch ist. Und die hatten selber so zumindest in Teilzeit eine Apfelwirtschaft, einen Apfelhof. Und deshalb bin ich dem Apfel immer noch verbunden. Ich finde, ein frischer Apfel, so ein geiler, frischer Apfel, in den ich so reinbeiße, wenn der so knackt und so diese Mischung aus säuerlich und süß. Und also, mein Gott, es kann doch keine schönere Frucht geben. Und wir hatten immer die Sorte, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, Ingrid Marie, das war so eine Apfelsorte, die man damals noch angebaut hat. Und die sind so rot und also toll. Also ich kann, beim Apfel gehe ich steil.
Und wenn man die noch selber dann im Keller kühl lagert, dann bis ins Frühjahr hinein, dann ist es auch nachhaltig und gut für den Artenschutz.
Ja, was gar nicht so einfach ist. Man muss wissen, wie man sie legt. Und ich glaube, mit der Stielseite nach unten, dann dürfen die sich nicht berühren und so weiter und so weiter. Auch das
und am besten auf ein Farn. Wenn man die Farne dann noch drunter legt, das ist das, was ich noch weiß. Mhm, genau, mit der Blüte sozusagen nach oben, das sagst du ganz richtig. Und mit dem Stiel nach unten dürfen sie nicht berühren. Vorher die Faulen aussortieren, damit die sich nicht untereinander anstecken mit der Fäulnis. Und dann halten die auch sehr, sehr lange.
Mhm. Mal, das machen wir zweimal zusammen. Ich lade dich ein. Bei der nächsten Apfelernte nächstes Jahr kommst du zu mir und dann lagern wir mal total fachmännisch und fachfraulich gemeinsam Äpfel ein und essen noch ein paar dabei.
Bin ich gespannt.
Da kannst du schwer davon ausgehen, dass ich einige davon essen werde. Ich weiß nicht, wie viel wir dann schaffen einzulagern, weil mein Konsum dann recht hoch sein wird. Aber vielen Dank, ich nehme die Einladung gerne an.
Ich hab zum Geburtstag, zu meinem letzten Geburtstag, eine Patenschaft für 20 Kilo ökologisch angebaute Äpfel aus dem alten Land bekommen. Die muss man auch selber ernten. Also wir können zusammen losziehen und zumindest diese 20 Kilo schon mal gemeinsam einlagern. 10 Kilo futtern wir direkt und die anderen 10 lagern wir ein.
Ich bin dabei. Vielen Dank.
Mensch, Dirk, das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Also danke, dass du dein ganzes Wissen mit uns geteilt hast. Das war wieder eine sehr, sehr spannende Folge mit dir.
Ganz herzlichen Dank und viel Erfolg. Bleib gesund und hoffentlich musst du nicht so oft ins Tropeninstitut nach deinen zukünftigen Reisen. Alles Gute.
Julia, Achim, vielen Dank. Bis hoffentlich bald.
Das war's dann auch schon wieder mit Isso. Danke fürs Zuhören. Und wenn ihr jemanden kennt, den das Thema interessieren könnte, dann schickt ihm oder ihr gerne diese Folge einfach per Messenger weiter. Teilt diese Folge generell mit euren Liebsten. Und ansonsten könnt ihr auch gerne nochmal in den Januar reinhören, in die Gut und Günstig Folge. Da haben wir zum Thema regional, saisonal auch noch eine ganze Folge für euch aufgenommen. Ansonsten würden wir sagen, bis nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben.
Isso.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung. Lu, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren immer wieder alles aus?
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers!
Cheers!